Hier ist eine Halbzeit mit. Es ist nach wie vor eine WM-Ausgabe. Wir sind nach den Halbfinals. Wir kennen die Finalisten, die Großen wie die Kleinen. Und wir kennen Lionel Messi, der sich am Sonntag die Krone aufsetzen will. Kann er es auch? Das werden wir diskutieren in vorauseilendem Gehorsam. Wir beleuchten die Taskforce des DFB. 360 Grad. Wer sind diese Herren? Und wenn ja, wie viele finden Sie auf den Weg, führen Sie den DFB auf den Weg der Weisheit zurück? Fragen über Fragen. Ossi?
Nichts hinzuzufügen.
Nichts hinzuzufügen. Besser geht nicht.
Werbung. Wolf, wir haben mal wieder einen Partner im Boot, den wir schon öfter dabei hatten. Und ich bin seitdem großer Fan von Athletic Greens. Athletic Greens ist ist eigentlich alles dabei, was du brauchst, um dich gesund zu ernähren.
Ja.
Wie es funktioniert, du brauchst einen Messlöffel davon in 250 Milliliter Wasser, einmal am Tag, egal ob vor dem Gym, Homeoffice oder direkt beim Frühstück, egal was du machst, 60 Sekunden nimmst in Anspruch, zack, runter das Zeug, vielleicht noch ein Spritzer Zitrone drauf, ein Eiskügelchen dazu, so wie ich es mache, und dann schmeckt das wunderbar.
75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Das sind 75 hochwertige Inhaltsstoffe. Vitamine, Mineralstoffe etc. etc. für einen guten Start, für einen starken Start in den Tag, und zwar in jeden.
Jetzt auf athleticgreens.com/halbzeit. Ich buchstabiere ATHLETICGREENS, athleticgreens.com/halbzeit informieren. Athletic Greens 60 Tage lang komplett risikofrei testen und eure Nährstoffversorgung unterstützen mit einer starken Routine für einen starken Start ins neue Jahr. Wolf hat schon gesagt, 75 Inhaltsstoffe sind dabei. Exklusiv als Einhalbzeit-Mithörer zusätzlich einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische Travel Packs für unterwegs bei Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos dazu. Jetzt alles auf athleticgreens.com/halbzeit. Werbung Ende.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ossendorf.
Servus, grüezi und hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorp. Das ist eine Halbzeit mit, der Podcast Ihres, eures Vertrauens und am anderen Ende der Leitung, noch in Katar, in Doha, Wolf Fuß.
Ja, hallo.
Servus, Wolf. Ich grüße dich.
Servus.
Weißt du mittlerweile, wie man Servus auf Katarisch sagt?
Nein.
Nein. Salam alaikum geht immer, ne?
Nein, ich versuche. Ja, sagt man.
Ich glaube, das geht immer, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Glaube ich.
Okay.
Wurde mir so weitergegeben.
Ich bin hier mit meinem Schulenglisch sehr weit gekommen. Das hat mich gleichermaßen überrascht wie beeindruckt.
Überrascht im Sinne von, dass so viele Englisch sprechen? Oder
was alles möglich ist, ja. was ich auf Englisch alles weiß.
Wie geht's dir?
Welche Gefühle ich ausdrücken kann, wie ich mich überhaupt mich Aufmerksamkeit erregen kann.
Also dann,
wie mir Menschen zuhören.
Das ist dir schon immer gelungen, mein Freund. Das ist
ja
schon.
Ja, aber alt auf Englisch.
Ja, gut. du sitzt noch in der Sonne, während ich hier auch in der Sonne sitze, allerdings bei minus 7.
Ich sitze
7
im Büro in meinem Hotelzimmer. So sieht's aus.
Minus 7 sitze ich, kann ich dir sagen. Ja. Und die Halbfinals sind rum. Das große Finale steht vor der Tür. Messi gegen Mbappé. Viel mehr, besser geht nicht, könnte man sagen, oder?
Ja. Ja, apropos besser geht nicht, ne? Die Tassen gehen raus.
Oh.
Sie gehen weg wie warme Semmeln. Das ist.
Klär uns auf, Wolf.
Ja, aber nee, ich hab nur die Nachrichten gesehen. Von den NewBev-Leuten.
NewBev-Leute heißt, sind unsere Leute, die auch unseren Merch, unsere Hoodies,
die Klamotten, genau, Hoodies, T-Shirts und jetzt eben seit neuestem Tassen.
Eine Halbzeit mit Tassen. Es ist wird der Renner auf dem Weihnachtsmarkt tatsächlich.
Mit dem Scheich, mit dem
Eisvogel.
Der Scheich geht überraschenderweise am besten.
Ja, es könnte einen Zusammenhang geben.
Er passt am besten.
Also wer Tassen möchte, ordern möchte, www.newbev new-bev.de, also new-bav.de. Dort findet ihr unser komplettes Portfolio und auch die Weihnachtstassen. Und ja, viel Spaß damit, so viel sei vorab gesagt. Wolf, ich habe es gerade schon angerissen. Wir sind nach den Halbfinals, wir sind vor dem großen Finale, wir sind vor Messi gegen Mbappé. Wie ist deine Gemütslage da in Doha?
Die Geschichte ist zu schön. sie ist zu schön. Sie ist zu schön. Ich lasse den Zusatz, um wahr zu sein, erstmal noch weg. Es ist die Krönungsmesse für Messi. Es ist alles vorbereitet. Es liegt alles da. Er muss es sich nehmen. Die Frage ist, ob die Franzosen ihn lassen.
Ich wollte gerade sagen, da spielt ja auch noch ein Gegner.
Ja, das ist eigentlich der schlimmste Gegner, den man haben kann. Weil die einen völlig emotionslosen, pragmatischen Ansatz verfolgen. Also das ist staubtrocken und unfassbar erfolgreich, was die Franzosen spielen.
Und ein Stück weit auch neu, oder? Also
ist es so neu? Also es ist Deschamps, ne? Also so sind sie 2018... Entschuldigung. So sind sie 2018 Weltmeister geworden und könnten es jetzt wieder werden. Das würde in Argentinien würde Staatstrauer bedeuten.
Ja, wenn ich...
Also wenn es so käme.
Wenn man so die Bilder sieht aus Buenos Aires, da wird man ja schon sehr neidisch und wäre gerne da und würde das Finale verfolgen. Wenn es in die Hose geht, ist das vielleicht aber auch ein Ort, an dem man dann vielleicht besser nicht sein will. Weil ich sehe es ähnlich wie du. Also ich glaube, jeder in Argentinien geht davon aus, dass die Geschichte eigentlich schon zu Ende geschrieben ist. Das ist sie leider noch nicht. Ja. Und da ist noch eine gewaltige Hürde zu gehen, weil wenn man die Franzosen sieht, ich finde, die wirken so unantastbar wie Deutschland.
Wirklich, genauso ist es. Ja. Genauso ist es. Genauso ist es.
Wir haben keine Schwächen, finde ich, nahezu keine Schwächen. Ja. Auf jeder Position fast doppelt besetzt, trotz der ganzen Ausfälle, wie du sagst, ein pragmatischer, aber extrem erfolgreicher Fußball. Ich habe das Gefühl, dass Deschamps auch nicht nervös wird, wenn da mal der Gegner vielleicht mehr Ballbesitz hat, so wie gegen Marokko.
Der wird auch nicht nervös, wenn mal einer ausfällt. Genau. Ne? Wenn Upamecano angeschlagen ist oder Rabiot angeschlagen ist, dann packen halt die nächsten zwei da rein. Also das heißt, dass halt auch taktisch vorgespurt ist. Ne? Das ist eine Trainermannschaft, wie sie im Buche steht. Das ist außergewöhnlich. Ich habe mich während des England-Spiels habe ich mich mal erdreistet zu sagen, das habe ich kommentiert, wie man so einen Fußball spielen kann mit einer fußballerisch derart hochbegabten Mannschaft.
Ja.
Du musst dann kleinlaut die Hose hochziehen, weil also die Ergebnisse und die Titel letztlich sprechen für sich.
Ja,
ich sage dir, Argentinien, glaube ich, wird in Führung gehen müssen in diesem Finale. Sonst wird es, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja. Also es ist. Also
dann hilft wirklich nur noch Messi.
Also man hat ja gesehen, sowohl gegen England als auch gegen Marokko, es ist jetzt nicht so, dass keine Chancen zugelassen werden. Ne? Also finde ich, in beiden Spielen hatte der Gegner durchaus auch Möglichkeiten. Trotzdem hatte man irgendwie nie das Gefühl, dass Frankreich das Ding verlieren könnte. Das war so, was ich meine mit unantastbar. Ne? Das war so, was Deutschland auch über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte bei Turnieren ausgezeichnet hat. Dass du immer das Gefühl hattest, egal ob die einen guten oder schlechten Tag haben, am Ende werden sie das Ding irgendwie gewinnen.
Ja. Weil sie eine unglaubliche Klarheit haben, jeder Einzelne für sich. Das ist, was Griezmann spielt, ist fantastisch. Also es ist wirklich fantastisch. Mbappé hat die Extraportion. Giroud ist ein klassischer Neuner. Und wenn der dann nicht mehr kann in seinem Alter, dann kommt halt der Thuram. Der macht es genauso weiter. Und wenn auf der anderen Seite Dembélé, der mich auch beeindruckt, also wie sehr er sich in seine Rolle fügt und wie er die Aufgaben übernimmt. Aber das ist halt auch alternativlos, weil wenn er sie nicht übernimmt, spielt er nicht.
Ja, dafür sind sie zu gut aufgestellt.
Ja, und du kannst eine Traumelf bilden mit Spielern, die nicht dabei sind.
Ja, bei den Franzosen. Genau so ist es. Genauso ist es.
Also Kanté und, weiß ich, Benzema und Nkunku und Pogba und Kimpembe und Lucas Hernandez. Genau.
Ja. Ja, definitiv. Aber das ist so ein bisschen, finde ich, was ich auch am Anfang ein bisschen unterschätzt habe, weil durch diese vielen Verletzungen hatte man das Gefühl, ja, Frankreich, die sind zwar immer noch gut aufgestellt, aber das wirbelt wahrscheinlich alles durcheinander. Ist es halt überhaupt nicht. Tauchte jetzt ja sogar gestern bei der Pressekonferenz nach dem Spiel die Frage auf, ob Benzema nochmal ein Thema werden könnte. Da hat Deschamps relativ unwirsch reagiert und hat gesagt, nächste Frage bitte. Einige Kollegen haben daraus gemacht, Geheimplan fürs Finale. Ist aber Quatsch, oder? Sind wir uns einig?
Ich glaube Quatsch. Ja. Trotzdem glaube ich, dass er kommt.
Ja, gut. Das ist, glaube ich, auch mittlerweile bestätigt.
Oder? Also ich glaube, er kommt nach Katar. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er ihn auf die Bank setzt, beziehungsweise ihn dann möglicherweise für 2 Minuten bringt.
Ja, ich fände, es wäre auch ein falsches, also würde es schwierig machen, glaube ich, oder geht ein Risiko zumindest ein, dass da nochmal irgendwas durcheinander gewirbelt wird, wo es ja gar keine...
Ich weiß aber ehrlicherweise auch nicht, welchen Plan Deschamps verfolgt. Ja. Also ob nach dem WM-Turnier dann Schluss ist und er das Zepter übergibt an Zidane.
Oder Roberto Di Matteo.
Oder Roberto Di Matteo, ja. Aber da in dem Fall, glaube ich, ist sie dann näher.
Noch näher.
Sag mir mein Gefühl. Auch wenn die Insel, auf der Roberto Di Matteo mittlerweile lebt, zur französischen Karibik
zählt. Wichtiger Hinweis, da könnte noch, ja, noch, könnte ja, noch eine Rolle spielen.
Er sollte nicht unerwähnt bleiben. Also es wäre theoretisch möglich, er ist also gewissermaßen auch Wahlfranzose. Mittlerweile, nein, Quatsch. Also ich weiß nicht, was... ob Deschamps abtritt mit dem Titel, ob das irgendeine Rolle spielt, ob er den Titel gewinnt oder nicht, so dass er sagen kann, nach mir die Sinnflut. Es ist nichtsdestotrotz einfach beeindruckend, wie er diese Mannschaft führt und diszipliniert und auf Kurs bekommt. Das ist, oder auf Kurs bekommen hat oder auf Kurs hält, muss man ja sagen, jetzt schon seit vielen Jahren.
Jetzt gehen wir mal davon aus, Wolf, dass das Märchen vielleicht dann doch zu Ende erzählt wird und Messi das Ding tatsächlich holt und sich krönt bei seinem letzten großen Turnier. Wäre er für dich dann schon auf einer Stufe mit, ich sag mal, Beckenbauer, Pelé, vielleicht die Stefano Puskas, keine Ahnung, wen man da noch mit reinnimmt?
Ja.
Oder wäre er sogar also drüber?
Mein größtes Problem bei der Bewertung ist einfach die Tatsache, dass ich Franz Beckenbauer persönlich kenne, wir zusammengearbeitet haben, ich ihn sehr schätze, ich ihn aber nie wirklich bewusst habe Fußballspielen sehen. Also weder im Fernsehen noch, noch im Stadion.
Außer in irgendwelchen Wiederholungen, oder?
Also, genau, ja. Gleiches gilt für Pelé oder Puskas oder Di Stefano oder so. Deshalb glaube ich, dass man, also dass unterschiedliche Generationen diese Frage unterschiedlich beantworten.
Ja.
Wenn Messi Weltmeister wird am Sonntag, dann wäre es für mich tatsächlich der größte, den ich je erlebt habe. Der größte Fußballer, den ich je erlebt habe.
Ja, würde ich, gehe ich in vielen Dingen mit, vor allen Dingen die
Tatsache. Grundsätzlich, wir haben diese Diskussion schon häufiger geführt. Ich bringe Cristiano Ronaldo maximalen Respekt entgegen, weil er einfach Champions League-Sieger geworden ist mit unterschiedlichen Clubs, weil er Europameister geworden ist. Mit Portugal, es schwingt im Moment bei Cristiano Ronaldo so ein bisschen mit die Art und Weise, wie er sich jetzt aus Manchester verabschiedet hat. Auch wie er sich so gegeben hat rund um dieses Turnier, bin mir schon im Klaren darüber, dass es eigentlich keinen gibt, der das wirklich beurteilen kann, also keinen von außen gibt, der das wirklich beurteilen kann, gerade rund um die portugiesische Nationalmannschaft, also da wird auch viel Quatsch berichtet und viel Quatsch erzählt, also ich sage das jetzt mal mit aller Vorsicht, aber wenn ich jetzt die Vorgänge, und die lassen sich ja nachvollziehen, die Vorgänge rund um Manchester United nehme, muss er einfach klar sagen, selbst schuld. Ne? Er hat sich von seinem eigenen Denkmal abgesägt.
Ja.
Oder von seinem eigenen Denkmal entfernt. So. Und das schwingt in die Beurteilung mit ein. Ich bin jetzt natürlich, stehe unter dem Eindruck, Argentinien, Messi, eine Stufe mit Maradona, den habe ich zum Beispiel noch live spielen sehen. Ich weiß, was Maradona hat eine religiöse Bedeutung für alle Argentinier. Und Maradona spielt auch bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft, ist der allgegenwärtig. Diego ist allgegenwärtig.
Immer, das geht, Argentinien ohne Diego und geht nicht.
Argentinische Kollegen sagen mir, wirklich seriöse Journalisten sagen mir, er sitzt auf der Wolke. Wenn er eingreifen muss, dann greift er ein. Verlasst euch doch.
Aber weißt
deshalb
du,
kann uns, auch deshalb kann uns nichts passieren.
Aber weißt du, was mit der Punkt ist, Wolf?
Diego auf der Wolke.
Die meinen das ernst.
Leo Messi auf dem Platz kann uns, es ist ein Kokon, umgibt uns ein Kokon der Unbesiegbarkeit und der Genialität.
Das ist, und das Geile ist, die meinen das wirklich ernst.
Genau.
Weil die,
aber das, ich sag ja, das sind jetzt nicht irgendwelche Pistoleros von den entsprechenden Zeitungen oder Radiostationen, sondern das sind ganz seriöse Menschen, die bei hoch angesehen, auch international angesehen, in argentinischen Zeitungen arbeiten.
Ja,
die verlieren komplett die Fassung.
Die haben ja auch.
Und ich kann das total mitgehen. Hier sind 50, du hast ja auch eine Zeit da. Es sind dauerhaft 50.000 Argentinier in der Stadt. Ich habe das, diese Invasion habe ich noch nie gesehen. Und wenn dir einer das Drehbuch hinlegt, Leo Messi spielt seine letzte Weltmeisterschaft und sein letztes Spiel in der Nationalmannschaft, vielleicht das letzte Spiel in seiner Profikarriere, wer weiß es denn, ist das WM-Finale und er kriegt quasi als Krönung des Lebenswerks seinen Pokal. Ja? Das ist viel zu kitschig. Für Hollywood gänzlich ungeeignet, für Bollywood gänzlich ungeeignet, weil das trieft ja links und rechts raus.
Solche Geschichten schreibt nur die FIFA. Nur die FIFA.
Nein, so, und jetzt ist es noch ein Schritt, aber es ist natürlich auch noch ein Schritt.
Ja, absolut. Also ich sag gerade, wenn wir über den GOAT, über die GOAT-Debatte nochmal einmal aufgreifen wollen, es ist mit Sicherheit so, dass du unter dem Eindruck stehst, aber es ist natürlich auch nochmal eine Königsleistung, bei seinem letzten Turnier nochmal so aufzuziehen und eine Mannschaft zu führen, wie Messi es tut, ne? Ein Turnier so zu prägen, wie Messi es tut. Und das wäre schon eine sehr kitschige Geschichte, die Gianni Infantino mit Sicherheit sehr gut gefallen würde.
Klar.
Wobei der sich wahrscheinlich auch freut, wenn Mbappé nochmal 3 Tore schießt, von dem er vielleicht noch die nächsten 10 Jahre was hat. Das wäre jetzt die zweite Personalie, die wir noch mit Blick aufs Finale nochmal debattieren sollten. Also Mbappé ist ja auch so, der ist 23 jetzt, ne? Und der kann zum zweiten Mal Weltmeister werden. Also da fragst du dich dann auch, was soll da noch kommen, ne? Also
ja, der kann sich dann auf seine Vereinskarriere konzentrieren.
Ja.
Das ist schon auch eine Geschichte, ne?
Ja.
Titelverteidigung gab es zuletzt 62 mit Brasilien.
Richtig.
Also ist auch schon sehr lange her.
Ist es für dich das richtige Finale dieser WM, wenn man das so sagen kann?
Bildet, glaube ich, dieses WM-Turnier ganz gut ab.
Ja, finde ich auch.
Weil auf der einen Seite die Mannschaft, die ja, wer Marokko, also mit Marokko konkurrieren die um den Titel emotionalstes Umfeld oder emotionalstes Team der WM. Und auf der anderen Seite ist halt klarer Plan, klare Richtung, klare Linie, gute Mannschaft, Top-Individualisten. Also das ist vielleicht das beste Gesamtpaket.
Ja, ja.
Also insofern, ich finde, es ist ein würdiges Finale und das Spiel um Platz 3 wird aufgewertet durch die Tatsache, dass diese Bronzemedaille für Marokko tatsächlich ein erstrebenswertes Ziel ist. Die haben bewiesen, was Mentalität und was Leidenschaft kann, was das erreichen kann.
Und weißt du, wo sich das auch wieder gezeigt hat, finde ich, in der Aufarbeitung jetzt dieser Niederlage. Da war jetzt keiner, der gesagt hat, was ja normal gewesen wäre oder nachvollziehbar, wir sind total zufrieden mit Platz 3 oder 4, stand im Halbfinale, größter Erfolg einer afrikanischen Mannschaft, mega und lassen sich feiern. Die waren alle total sauer und gepisst und enttäuscht, dass sie das Finale verpasst haben und haben gesagt, so beim nächsten Mal müssen wir es besser machen. Und das ist natürlich, finde ich, eine Einstellung, die zeigt, dass es in der Mannschaft stimmt, dass da jetzt keiner durchdreht.
Die komplette nordafrikanische, arabische Welt hat sich hinter Marokko vereinigt.
Ja.
Das ist schon auch besonders, ne?
Unbestritten.
umstritten?
Das, hier in Doha haben Autokorsos stattgefunden. Ich war ein paar Mal in der Stadt bei Marokko-Spielen. Da ging auf einmal die Post ab. Alle SUVs mit roten Fahnen. Und der Verkehr kam zum Erliegen.
Ja, und das zog sich ja...
Sensationell.
Ja, und das zog sich ja auch durch ganz Europa, ne? Also
ja.
Alle europäischen Hauptstädte und Großstädte und war schon fantastisch. Also muss man sagen, mit Sicherheit die positivste Überraschung der WM, unbestritten wahrscheinlich. Ja. Ich sag mal so, ja. Die größten Enttäuschungen wahrscheinlich aus meiner Sicht. Belgien, Dänemark und dann am Ende natürlich auch wir.
Ja. Ja, ja. Ja, Belgien war dann irgendwann so, also war sehr zerstritten, ne? Und bei der goldenen Generation blätterte das Gold schon ab. So. So, Dänemark finde ich jetzt gar nicht, also die sind immer so, wenn sie die Welle erwischen, funktioniert das ganz gut, wenn sie nicht erwischen, funktioniert es nicht so gut. Ich glaube, die werden keinen wirklich nachhaltigen Schaden davontragen. Bei Belgien wird es einen Komplettumbruch geben. Das wird vieles erleichtern, vielleicht auch das ein oder andere erschweren. Aber erstmal wird es die Dinge für den Nachfolger ein bisschen leichter machen. Und bei der deutschen Mannschaft, das war für mich eigentlich die größte Enttäuschung. Weil mit so einer Mannschaft aus der Gruppe nicht rauszukommen, ist natürlich Wahnsinn. Ich muss dir sagen, ich mache ja das Spiel um Platz 3 für Magenta und auch das Finale. Da habe ich so Marokko, Kroatien, kann ich mich noch dran erinnern. Das war auch ein Gruppenspiel. Ne? Das ging 0-0 aus. Das war eine ganz trübe Veranstaltung. Eine ganz trübe Veranstaltung, wo es einfach für mich darum ging, so mit Auge mal auf mögliche deutsche Achtelfinalgegner zu gucken. Ne? Also der erste Spieltag war das, meine ich sogar, Gruppenphase. Und habe ich mir gedacht, naja, also jetzt vor den Kroaten habe ich mir gedacht, die könnten der deutschen Mannschaft ganz sicher Probleme bereiten. Die Marokkaner hatte ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht auf dem Zettel, ehrlich gesagt. Und dann ringen die sich gegenseitig in 0-0 ab. Und ich dachte, naja, also da kann für die deutsche Mannschaft eigentlich nicht viel passieren. Und dann sieht diese deutsche Mannschaft das Achtelfinale nicht. Das ist schon, also... Also das ist schon ein Schlag auf die Hauptsicherung, ehrlich gesagt.
Ja, das stimmt. Jetzt ist ja wir haben es ja letztes Mal schon sehr detailliert aufgearbeitet.
Ja.
Sehr viel positives Feedback bekommen. Dafür wollte ich mich nochmal bedanken. Also es war die Rede von der inhaltlich besten Folge aller Zeiten. Das lasse ich jetzt mal so stehen. ob wir da auch in den...
Wenn du gelobt wirst, lass es über dich ergehen.
Ja, genau. Und dementsprechend wollen wir einfach nochmal darüber reden, was seitdem geschah, weil es ist ja doch ein bisschen was passiert. Am Dienstag war die Pressekonferenz mit dem geschätzten Kollegen Bernd Neuendorf.
Ja.
Es sind zwei Taskforces gegründet worden.
Ja.
Wie man so in Deutschland ja so gerne sagt, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Ja. Da hat sich der Neuendorf gedacht, dann nehmen wir gleich zwei.
Wir brauchen Arbeitskreise.
Mehr Arbeitskreise, bitte.
Ja, aber du hast ja selbst gesagt, die sollen die Leute anrufen. Die sollen auch mal ehemalige anrufen.
Habe ich es gesagt oder habe ich es nicht gesagt?
Ja, du hast gesagt, sie sollen die Leute anrufen.
Eben.
Jetzt rufen sie nicht an.
Doch.
Jetzt trifft man sich zum Abendessen. Ja. Das wird eine schöne Runde.
Ja.
Eine schöne Männerrutsche.
Ich höre da schon wieder eine gewisse Ironie raus und Sarkasmus.
Nein.
Ich sag jetzt erstmal meine Meinung dazu. Also ich habe es ja, wie du richtig sagst, dich richtig erinnerst, war das genau das, was ich vorgeschlagen oder mir gewünscht hätte irgendwo. Und ich finde es gut, ich finde es wirklich sehr gut, dass man da auch eine klare Linie gezogen hat und gesagt hat, pass auf, wir gründen eine interne Gruppe mit Philipp Lahm und Sedia Sasic und wer da noch alles dabei ist, die erstmal überlegt, was wir überhaupt für Strukturen brauchen, wie viele Leute dann am Ende Oliver Bierhoff ersetzen können, sollen, müssen, wie viele Leute noch gehen müssen, was wir noch brauchen, bla bla bla.
Ja.
Und dann gründest du eine... Ja, wie Expertenrat wurde es jetzt, glaube ich, genannt, mit hochrangigen alten weißen Männern, unbestritten, aber eben hochdekorierten und erfahrenen und bestens vernetzten weißen alten Männern. Und ja, die dann am Ende über die möglichen Kandidaten sprechen und das ja am Ende auch nicht entscheiden, weil das muss ja erst einmal durch sämtliche DFB-Gremien, Aufsichtsräte.
Andere Arbeitskreise.
Nochmal das andere
durch Arbeitskreise. Andere Arbeitskreise durch,
also ja, ich bin tatsächlich erstmal Fan dieser Geschichte. Ob da jetzt exakt die gleichen, die richtigen Personen drin sitzen, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Also ob jetzt ein Oliver Minzlaff da zwingend reingehört, kann man sicherlich drüber diskutieren. Ich glaube, über Karl-Heinz Rummenigge und Rudi Völler und wen haben wir noch, Matthias Sammer, gibt es halt, glaube ich, einfach wenig zu diskutieren. Auch über Oliver Kahn, gut, da kann man wieder sagen, der ist noch in Amt und Würden, das geht nicht. Ich schätze Oliver Kahn aber schon so ein, dass er das trennen kann. Und ich finde die Idee grundsätzlich erstmal gut. Punkt. Jetzt kommst du.
Ja. Ja. Also, dass du die gut findest, überrascht mich nicht.
Ja, aber es überrascht dich nicht, weil du meine Meinung vorher kanntest. Wenn du jetzt dich
in
deinen Lieblings in den sozialen Netzwerk.
Da musst du einen anrufen.
Ja.
Dann musst du nochmal einen anrufen.
Ja, du hast dich lustig gemacht.
Ja, ich habe mich lustig gemacht, weil ich habe mich nicht lustig gemacht. Ich habe es nur nicht verstanden, was du meinst.
Ja, aber genau das meinte ich.
Du hast nicht gesagt, lass uns eine Taskforce gründen und lass uns da mal ein paar Typen reinschreiben. Also, auf. Kein einfaches Thema.
Nee.
Kein einfaches Thema.
Aber dafür sind wir auch nicht da.
Ich verstehe den Ansatz.
Wenn es einfach wäre, würde es der Kicker machen, Wolf.
Bitte?
Wenn es einfach wäre, würde es der Kicker machen.
Vorsicht. Nein, also es ist ja kein einfaches Thema. Du ist Zustand, zweimal ausgeschieden bei der Fußballweltmeisterschaft, bei einer Fußballweltmeisterschaft in der Gruppenphase, einmal im Achtelfinale einer Europameisterschaft. So. In sich, für sich genommen, unbefriedigend, maximal unbefriedigend. Dann 24, eine Europameisterschaft im eigenen Land. Das heißt, die Chance, dass sich Fans und Nationalmannschaft wieder vereinen, durch ein ähnliches Märchen, wie es 2006 passierte. Ich vergleiche die Situation so ein bisschen mit 2004 und 2006. 2004 sind wir auch in der Gruppe raus bei der Euro. Und es war klar, es müssen sich unwahrscheinlich viele Dinge ändern, damit das 2006 nicht in die Wicken geht.
Darf ich dich einmal kurz unterbrechen?
Ja, bitte.
Einmal ganz kurz unterbrechen, weil witzigerweise, ich weiß nicht, ob das dir noch bewusst ist oder vielen da draußen vielleicht auch nicht, wurde 2004 auch eine Taskforce gegründet.
Ja. Ich komme.
Ah, okay.
Wir müssen erstmal. Also, es ist ganz wenig Zeit und du musst ganz viel schaffen. Und der erste Reflex ist automatisch, ich brauche Leute an meiner Seite. Das heißt, ich brauche auch Meinungsführer, was die Themen betrifft, auf meiner Seite. Insofern kann ich den Ansatz total nachvollziehen. Du holst dir somit die Meinungsstärksten in ein Gremium. Mhm. Damit weißt du, du bist in der Lage, auch positive Grundstimmung zu erzeugen, weil du sie steuern kannst. Du bist noch bei mir?
Ich versuche dir zu folgen, ja.
Ja, also Karl-Heinz Rummenigge wird sich in den nächsten anderthalb Jahren sicher nicht negativ äußern über die Nationalmannschaft. Gleiches gilt für Oliver Kahn, gleiches gilt für Oliver Minzlaff, für Rudi Völler, für wen habe ich jetzt vergessen?
Sammer.
Für Matthias Sammer. So. Das heißt, du hast dieses Gremium und es geht alleine und ausschließlich, das muss man ja sagen, beim Bilden dieses Gremiums geht es um die deutsche Herren-A-Nationalmannschaft.
Ja.
Also das ist ja wie so ein Akt der ersten Hilfe.
Ja.
Also es muss ganz schnell was passieren, weil wir haben ja letzte Woche schon festgestellt, im Kalenderjahr 23 gibt es nicht so viele Länderspiele. Und dann ist es noch ein halbes Jahr, das sind auch nicht so viele Länderspiele. Das heißt, wir haben jetzt 12 Länderspiele, 15 Länderspiele, nagel mich nicht fest, bis die Euro beginnt. Das heißt, was wir brauchen, ist eine positive Grundstimmung und tragfähige Strukturen auf dem Platz und außerhalb.
Ja.
Deshalb kann ich den Ansatz nachvollziehen. Als kurzfristiges Werkzeug. Langfristig hat das natürlich, springt das natürlich völlig zu kurz, weil der DFB ja deutlich mehr ist als die deutsche Herren-A-Nationalmannschaft.
Und jetzt sind wir beim Punkt, jetzt sind wir beim, zumindest bei dem, wo ich nochmal einhaken würde, weil es natürlich wie immer und zu erwarten dem DFB rechts und links um die Ohren gehauen wurde, alles was da am Dienstag passiert und verkündet wurde. Alte weiße Männer und sind zusammen 500 Jahre alt und warum ist da keine Frau drin und warum ist das nicht divers und so weiter und so fort und wie sollen die überhaupt die Zukunft des deutschen Fußballs gestalten. Das ist aber nicht die Aufgabe und ich finde, das hat der DFB relativ klar für seine Verhältnisse relativ klar auch zum Ausdruck gebracht, dass es eben zwei Arbeitsgruppen gibt, die eine interne, die sich eben um die Strukturen und um auch um den Campus und so weiter, Nachwuchsförderung und so weiter kümmert. Angeführt von Turnierdirektor Philipp Lahm. Und dann gibt es halt diese Expertenrunde, die sich in erster Linie jetzt mal darum kümmert, wie soll Oliver Bierhoff ersetzt werden. Punkt.
Ja.
So, und da bin ich bei dir. Das sind mit Sicherheit nicht die, die den Fußball revolutionieren sollen. Davon war aber auch nie die Rede. Und deshalb finde ich, ist jetzt mir auch die Kritik wieder viel zu laut und viel zu deutsch wieder, zu sagen, erstmal finden wir alles
natürlich.
Doof. Erstmal ist alles wieder Kacke.
Ich finde ja, ich habe ja, also hast du mir zugehört, ja, ne?
Ja, absolut. Nein. Ich bin ja nicht bei dir.
Da kann man jetzt nicht daraus lesen, dass ich es doof finde.
Nein, bei dir nicht.
Daraus konnte man lesen eigentlich, dass ich es nachvollziehen kann. Ich glaube trotzdem, dass es darüber hinaus, also dass es zu kurz springt, nur bis 24 zu denken. Aber du musst alles versuchen, um die Chance 24 zu nutzen. Weil dir das Ding abhaut, hast du ganz lange ein Problem.
Ja, auch das stimmt definitiv. 2024 ist eine Riesenchance und umso wichtiger, dass man jetzt die Kräfte bündelt und einen Schulterschluss macht und nicht nur labert, sondern dann tatsächlich jetzt auch die richtigen Schlüsse daraus zieht und Entscheidungen trifft. Über Hansi Flick haben wir letztes Mal schon ausführlich gesprochen. Das ist jetzt nun mal so, dass das entschieden wurde. Ich hätte das anders gehandhabt, zumindest mal die Diskussion.
Ist dann aber auch irgendwo eine Frage der Alternativen.
Natürlich, aber zumindest mal.
Aber auch da ist es so, guckst du es dir ein halbes Jahr an und dann sagt vielleicht irgendwer, so können wir es nicht machen. Junge, so können wir es nicht machen. So, und dann wird halt nochmal reagiert im Sommer, unter Umständen, vielleicht auch nicht. Es ist jetzt auch Hansi Flick gefordert, einfach klare und im Zweifel harte Entscheidungen.
Unbedingt. Und das ist natürlich auch nochmal spannend, das werden wir mutmaßlich wahrscheinlich nie bis ins letzte Detail erfahren, aber welche Rolle und welchen Einfluss er vor allen Dingen da am Ende auch noch hat. Also sprich, das war ja in seiner Mitteilung relativ deutlich zu merken, dass er da schon not amused war über den Bierhoff-Abgang und dass er mit Sicherheit ein gehöriges Wörtchen mitreden will, wenn es um die Nachfolge oder die Besetzung gilt, weil es ja auch sein wichtigster Ansprechpartner sein wird, wer auch immer da kommt. Ne? Finde ich aus seiner Sicht völlig nachvollziehbar. Aber du kannst natürlich auch einen Trainer dann, finde ich, gerade wenn du so ein Gremium herbeiberufst, kein Vetorecht geben oder so. Ne? Aber da darf man wiederum auch Flick nicht unterschätzen, weil seine Vita zeigt, wenn ihm das nicht passt, das Arbeitsumfeld, dann ist er auch da, glaube ich, durchaus bereit. Dann
geht er auch. Ja, klar.
Von sich.
Ja. Man sagt, da ist nichts für mich und gut.
Genau.
Ja, total. Also, ganz spannend.
Ja.
Wirklich sehr spannend. Und auf Sicht ist es so, musst du ein großes Gremium installieren, das logischerweise Männer und Frauen gleichermaßen berücksichtigt.
100.
Ich glaube auch, also wenn ich jetzt so Tabea kenne oder hier
Almut Schuld,
Julia Simic, Almut Schuld, so das glaube aus der Richtung, das muss man schon auch berücksichtigen, kommen ganz viele neue kreative Ansätze, die man dringend sich anhören sollte.
Ja, ich finde auch von unserer Bundestrainerin, ne? Also
weil der Frauenfußball macht ganz viel richtig. Ja,
absolut.
Im Moment im obersten Regal.
Ja, und auch gerade, wenn du dir jetzt auch wieder, ich meine, rein sportlich die jüngsten Erfolge anguckst und auch so die Außenwirkung, die haben im Prinzip ja mit der EM in England genau das geschafft, was sich die Männer gewünscht hätten, wieder zu schaffen, nämlich eine Verbindung herzustellen, ein Land wieder mitzunehmen, ne, und Begeisterung zu entfachen bei so einem Turnier. Und zwar durch einmal den sportlichen Erfolg natürlich, aber andererseits...
Ja, der sportliche Erfolg ist ja die Wurzel.
Ne? Absolut, absolut. Aber auch durch...
Aber die Art und Weise, wie man damit umgeht.
Und wie man sich verkauft und so, das haben die Mädels überragend gemacht, muss man mal einfach so sagen. Und da finde ich, sollte man sich da schon, warum nicht, da auch mal vielleicht die eine oder andere Scheibe von abschneiden. Also spricht wenig dagegen. Allein
mit du musst ja analysieren. Also du musst halt sehen, was machen die Frauen einfach besser in dem Fall.
Ja, und die haben ja die schwere Voraussetzung.
Da bist du ja bei Nahbarkeit. Also da bist du ja auch, wie nah lässt du eine Öffentlichkeit an dich ran? Oder wie viel Öffentlichkeit lässt du zu?
Definitiv. Also das ist eines von vielen Puzzleteilchen. Auch da, glaube ich, muss man vielleicht jetzt mal einen Schritt oder auch vielleicht auch zwei zurückmachen. Und es ist immer, wird immer gern gesagt, so, die müssen mal von ihrem hohen Ross runterkommen und so, aber Thema Nahbarkeit und Thema überhaupt wieder eine Verbindung aufzubauen zu den Fans, ich glaube, da muss schon ein bisschen was passieren, ehrlich. Und
da würde ich sagen, ist diese Taskforce nicht ausgewogen genug besetzt.
Nein, aber dafür sind die auch nicht zuständig.
Ganz viel fußballerische Expertise, das darfst du nur nicht unterschätzen. Das Ding fliegt ihnen um die Ohren.
Ja, aber nochmal, das ist ja nicht deren Aufgabe. Und,
nein, das ist nicht deren Aufgabe, aber das ist eine ganz wichtige Aufgabe für den DFB.
100 Pro.
Und diese Aufgabe findet sich in der Erste-Hilfe-Taskforce nicht wieder. Das ist die Wahrheit.
Das ist die Wahrheit, aber nochmal, es ist ja, die Erste-Hilfe-Taskforce ist auch nicht dafür da, sondern dafür ist die interne Taskforce oder wie auch immer sie heißen, dafür da und dann natürlich auch die mögliche Nachfolgebesetzung von Oliver Bierhoff, die wahrscheinlich eher auf mehrere Schultern verteilt wird, was ich so höre. So, und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Also Fakt ist, ich hatte heute Morgen noch eine Videoschalte mit Philipp Lahm, der für uns auch WM-Kolumnist ist, noch bis Montag. Und da ging es natürlich auch schon mal nochmal um die EM24 und die Lehren daraus. Und da ist Nahbarkeit mit Sicherheit ein ganz wichtiges Thema. Also 100%. Und auch so dieses, wir müssen den europäischen Gedanken bei diesem Turnier wieder versuchen zu entfachen, ne? Also zu sagen, die Leute kommen ja erstmal hier hin, die haben Bock, Fußball zu schauen, die haben Bock auf ein Turnier mitten in Europa. Also lasst uns die doch auch mitnehmen.
Und auch die eigenen Leute, also auch die deutschen Fußballfans, haben ja Bock auf so ein Turnier, die haben ja Bock auf so ein Happening.
Genau.
Und da, also die kommen freiwillig, das ist ja die Chance. Also sie gehen in Vorleistung, sie kommen freiwillig ins Stadion. So, und dann ist die Frage, was machst du draus?
Ja, und das ist vielleicht sogar ein Vorteil, den man, wenn man das so nennen will, zumindest dieses Turnier, nicht das Abschneiden der deutschen Mannschaft wohlgemerkt, sondern alleine das Turnier und die Tatsache, wie dieses Turnier in Deutschland bewertet und auch angenommen wurde in Katar, kann da eigentlich für 2024 wiederum nur ein Vorteil sein, weil das ist ja im Prinzip das Gegenteil von dem, was die meisten...
Ja, es ist politisch unverdächtig, ja. Aber es geht schon auch um eine Botschaft.
100 Pro.
Die deutsche Nationalmannschaft senden muss. Und zwar an die eigenen Fans. Und das musst du in den nächsten anderthalb Jahren so vorbereiten, dass es funktioniert. Die Leute kommen freiwillig, aber du darfst sie nicht vom Kopf stoßen.
Ja, du musst sie nicht für dumm verkaufen. Ne? Mit irgendeiner bekackten PR-Aktion wieder holst du die jetzt nicht ab. Also,
genau. Und der fehlt mir da. Also der Kopf fehlt mir innerhalb dieser Taskforce, weil das einfach ein sehr wichtiger Baustein ist, neben dem Sportlichen.
Hast du denn jemanden, wo du sagen würdest, wenn wir jetzt mal über die Bierhoff-Nachfolge reden, den du da im Lied siehst, also würdest du, ich meine, die Namen sind ja rauf und runter schon gespielt worden, wir haben ja letztes Mal, ich hatte ja auch mal zwei, drei Namen reingeworfen, Bobic war da natürlich schon Thema, Hitzesberger, Khedira, wen habe ich vorhin, Mertesacker, das sind natürlich alles Leute, traut man ihnen erstmal zu, aber ich glaube, da kommt es dann ganz viel drauf an, eben erst die Strukturen festzulegen und zu sagen, wer soll eigentlich genau was machen. Ne?
Also, genau, du musst die Stelle klar jetzt ganz klar definieren.
Ja.
Das war, Bioff war erster alles.
Der war erster alles, genau. Und 10 auf dem Rücken.
Und da, ja, und jetzt musst du, du musst ein klares Profil ziehen für diese Aufgabe. Und das ist ja, das werden sie ja zu zweit oder zu dritt machen und eine steht dem Ganzen vor.
Was ich noch spannend fand auch, war der, habe ich auch ein bisschen nachgebohrt beim Präsidenten, als es drum ging, Bierhoff, wie war das jetzt eigentlich genau? Weil da kursieren ja auch die wildesten Geschichten. Also im Endeffekt hat man ja am Anfang das so gemutmaßt und so wurde es ja auch verkauft, dass Bierhoff von sich aus zurückgetreten sei, dass er auf den DFB zugegangen ist, was viele verwundert hat, weil er am Freitagabend noch gesagt hat, er möchte auf jeden Fall weitermachen. Und am Sonntag waren sich dann schon einig, beide Seiten, dass man gesagt hat, wir gehen auseinander. Also die Geschichte, die hinter vorgehaltener Hand erzählt wird, ist ja eine ganz andere, nämlich dass der DFB auf Oliver Bierhoff zugegangen ist, ihm ein Angebot gemacht hat, möglicherweise den Campus weiterzumachen, möglicherweise in reduzierter Form da weiterzuarbeiten, nicht mehr mit der Nationalmannschaft, für die Nationalmannschaft zuständig zu sein. Und dass er das abgelehnt hat und man sich dann auf eine relativ opulente Abfindung geeinigt hat und es so verkauft hat, wie man es verkauft hat. Damit habe ich den Neuendorf konfrontiert und er sagte, also er persönlich hätte Oliver Bierhoff kein Angebot gemacht. Von daher könnte er das so nicht bestätigen. So. Also ich lasse das mal so wirken, weil ich frage mich dann schon, was zwischen Freitagabend und Sonntag passiert sein soll, dass offenbar ein Umdenken bei allen Beteiligten stattgefunden hat.
Also das ist ja, es wird doch, wenn sie sagen, wir vertagen uns auf nächste Woche und werden dann in aller Ruhe, dann weißt du ja schon, okay, ab jetzt glüht's.
Geordneter Prozess,
hieß es. Ja, ab jetzt wird eingeleitet und dann wird am Mittwoch nur noch verkündet. So, so weit sind wir ja mittlerweile, oder?
Ja, also es war
dann. Oder wird dann Sonntag nur noch verkündet?
Na, aber es war ja dann.
Ich weiß gar nicht mehr.
Es war ja in dem Fall so: Montag war das Bierhof aus, Mittwoch gab es das Treffen, wo dann nur noch Flick da war.
Ja.
Und wo er dann im Prinzip auch schon nach 2 Stunden klar war: es stand ja überhaupt nicht zur Diskussion, dass der nicht weitermacht.
Ja, aber wenn er zur Diskussion gestanden hätte, dann wäre es ja auch. Also dann wäre es anders abgelaufen.
Dann wäre es anders abgelaufen, das stimmt.
Die Frage ist: Was wäre passiert, wenn sich Bierhof ernsthaft gesperrt hätte?
Zum Beispiel, oder? Also ich habe mich gefragt.
Seinen Posten zu räumen, aber das ist ja letztlich hypothetisch.
Ja, aber ich hatte noch einen ganz anderen Ansatz, der irgendwie noch nicht so richtig thematisiert wurde. Wo ich aber sage, das ist schon noch eine spannende Frage, weil Bierhoff hat ja oft genug betont und auch zuletzt betont, dass es ihm natürlich um den Fußball geht und dass es um mehr geht als das Abschneiden der Nationalmannschaft beim DFB. Das ist natürlich das Aushängeschild, bla bla bla, aber ne, Campus und Nachwuchsförderung und Trainerausbildung, bla bla bla. Und jetzt bekommt er genau den Job angeboten, sich nämlich darauf zu konzentrieren, was ihm ja eigentlich am wichtigsten sein müsste. Und er lehnt ab.
Ja.
Dann muss ich sagen, kann ich schon verstehen, dass der eine oder andere sich bestätigt gefühlt hat im Sinne von, dann hat er das halt doch nicht so ganz ernst gemeint und am Ende geht es ihm doch wieder um Eitelkeiten und um Macht und wenn er die nicht bekommt, ist er halt weg.
Ja, also Beispiel, dir wird vom Redaktionsnetzwerk Deutschland die Geschäftsführerrolle angeboten.
Weißt du?
Du sagst, okay, mach ich.
Weißt du nicht, ob es schon passiert ist?
Ja, weiß ich nicht, ob es schon passiert ist. Okay, mach ich. Dann bist du 15 Jahre lang Geschäftsführer vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Redest mit Staatsoberhäuptern, Königen, Scheichs, Kanzlerinnen, Kanzler. Bist überall dabei und sagst immer mal wieder in kleinen Runden, ach, weißt du, das ist eigentlich möchte ich wieder. Also das, was mir am meisten Spaß gemacht hat oder was mir am meisten Spaß machte in meinem Job, war immer, wenn ich hier vom Dackelclub in Alcalca berichtet habe. Das hat mir am meisten gegeben. Und dann kommt es irgendwann zu dem Punkt, wo dir der Präsident des Redaktionsnetzwerks Deutschland, Inhaber, wie auch immer, sagt, Herr Osten, Drops, das war alles ganz okay. Wir wissen ja, Sie sind ein herausragender Lokaljournalist gewesen und Sie haben ja mehrfach betont, dass Ihnen der Dackelclub in Alt-Kalkar so sehr am Herzen liegt und wir möchten Ihnen gerne die Chance geben, darüber wieder zu berichten. Dann sagst du ja nicht, okay, mach ich.
Also ich finde die Geschichte schön, habe ich gerne gehört, aber ich weiß nicht, ob es so vergleichbar ist, ehrlicherweise. Also das ist ja kein Dackelclub, den Oliver Bierhoff da zu betreuen hätte.
Nein, es soll ja nur die Fallhöhe zeigen.
Ja, ich weiß, aber die Fallhöhe
soll ja, ist... Soll ja die Fallhöhe zeigen.
Ja.
Und jetzt bist du ja nicht Geschäftsführer, sondern du bist der Chefredakteur und der Sportchef, ja. Do Nascimento de Oliveira dos Santos.
Ganz genau so.
Und deshalb stellt sich die Frage nicht, also um das allen zu sagen. Außer man bietet dir die Geschäftsführerrolle an. Ich würde dich dafür vorschlagen.
Vielleicht wird es...
Meine Stimme hast du.
Vielleicht wird das im Nachgang dieser... nach Ausstrahlung...
Das wird doch für Furore sorgen, ja? Da bin ich mir ziemlich sicher.
Es
kommen ja auch die Weihnachtsgratifikationen.
ich sag mal so, Wolf.
Kommen die Zielgespräche. Nimm den Teil des Podcasts ruhig mit.
Ich lasse mein Handy mal an über die Feiertage.
Ja, auch nachts.
Ja, herrlich. Ich bin gespannt. Ja. Ich warte auf den Anruf. Wir hören uns ja noch einmal, Wolf, vor der Winterpause sozusagen, nach dem Finale, nämlich am nächsten Donnerstag.
Was vom Jahre übrig blieb,
unsere berühmte Weihnachtsfolge mit Glühwein und Plätzchen und allem, was dazugehört.
Ja, weißt du, wie war ich, kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
Ja, das glaube ich.
So wenig weihnachtlich.
Das glaube ich.
Ja. Es ist, ich hab mich gefreut, als ich im Publikum, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem zum Halbfinale, als ich da bei Argentinien, Kroatien, als ich da so einen kroatischen Weihnachtsmann im Publikum habe. Es ist wirklich abgefahren. Und irgendeiner, der hier unseren Unit Doha besucht hat, Lebkuchen dabei gehabt, da habe ich mal einen Lebkuchen gegessen. Das sind meine Berührungspunkte. Der kroatische Weihnachtsmann und mitgebrachter Lebkuchen. Ja, so ein Herzchen. Da war aber so Gelee in dem
Schokoladenherzchen, das in meiner Mitte
so Gelee.
Das
esse ich nicht so
gerne. Doch, das ist mein Lieblingslebkuchen tatsächlich.
Ist es so.
Und ich kann dir aus der Heimat berichten, bei mir ist es jetzt schon mal so, dass ich Lebkuchen nicht mehr sehen kann, weil ich schon zu viel gefressen habe davon.
Ja. Ja. Das wird ein Hallo mit den Lebkuchen nächste Woche.
Da freust du dich drauf, ne?
Ja, total.
Lass uns noch einen, wir können diese Runde nicht abschließen, Wolf, ohne einen Tipp unsererseits zu entlocken. Ja. Du weißt, ich hatte vorher gesagt, Argentinien wird Weltmeister übrigens vor diesem Turnier. Möchte ich nur noch mal erwähnen, deshalb...
Ich hatte Frankreich, ne?
Du hattest Frankreich.
Ja, klar. Ja.
Und ich muss natürlich dann dabei bleiben und sage 2-1 nach Verlängerung durch überraschenderweise Messi.
Ja, also würde ich so nehmen. Es wird total Sinn machen, wenn Messi jetzt Weltmeister wird. Das würde total Sinn machen. Und danach von allen Ämtern zurücktritt und sich als Privatier zurückzieht und sich eine Insel kauft. Es würde wirklich total viel Sinn machen. Aber ich habe es vorher schon mal gesagt, die Geschichte ist eine Spur zu kitschig.
Das heißt?
Gegen abgezockte Franzosen. Ich glaube, Argentinien macht so. Ich nehme die Geschichte so.
Okay, dann sind wir uns ausnahmsweise einig.
1-0, also so ein ganz typisches
Finale.
Ganz typisches Finale.
Mit drei roten Karten noch und...
Irgendeiner fängt an zu treten irgendwann.
Also ich sag mal, wenn die Argentinier dabei sind, gehe ich schon davon aus, dass es im Finale... Mindestens ein.
Aber es ist jetzt nichts Schlimmes, ne?
Nein, im Gegenteil.
Es ist jetzt nichts.
Ich hätte mir gewünscht, dass wir den einen oder anderen Gaucho mit Schaum vor Mund auch in Adler auf der Brust hätten rumrennen.
Ja, aber da ist ja jetzt die Taskforce. Die ist jetzt eingeteilt. die wird ganz viel Schaum verteilen.
Ich höre nach wie vor raus, du nimmst diese Taskforce nicht ernst, Wolf.
Doch! Das ist ja falsch, was du sagst. Ja. Ich nehme sie total ernst. Aber es ist natürlich auch ein bisschen, es ist, also
ich, weiß
ich bin ja jetzt gerade in Katar und es passiert viel, also es ist so eine Fassadenmentalität. Also wir müssen jetzt mal zeigen, wie viele Leute sich darum kümmern. Was sich da wirklich gekümmert wird. Ich rechne immer gerne nach Ergebnissen ab.
Ja, 100%.
Also wenn sich da jetzt irgendwelche wegweisenden Erkenntnisse ergeben aus diesen Abenden und aus diesen Abendessen, bin ich ja vollkommen bereit.
Aber lass sie doch erstmal machen. Es ist so, weißt du?
Das ja, war so eben. Es ist, grundsätzlich ist es gut, wenn du solche starken Meinungsmacher auf deiner Seite hast und damit auch auf Kurs hast. Und das hilft schon mal. Weil ein Störfeuer von Rummenigge ist immer gefährlich, ein Störfeuer von Sammer und Völler und ist immer gefährlich. Das ist so. Aber wenn die schon mal an der Seite des DFB stehen, dann hast du schon mal, kannst du immer mal wieder auch einen anderen reinschicken, der dann befriedet.
Ja, also diese politische Komponente, die ist mit Sicherheit nicht zu verachten, da bin ich bei dir. Also, warten wir es ab, wir werden drüber reden.
Jawohl.
Nächste Woche.
Jawohl. Und vorher holen wir uns Tassen. Wir holen uns Tassen mit dem Scheich.
www.new-bev.de oder eine Halbzeit mit bei Insta, da findet ihr es auch.
Zum Weihnachtswichteln ein kleines Giveaway, als kleines Giveaway. Hervorragend.
Besser geht nicht, Wolf. Ich wünsche dir was.
Besser geht nicht.
Viel Spaß beim Finale.
Das war eine Halbzeit mit für diese Woche. Nächste Woche wieder 18 Uhr am Donnerstag, kurz vor Heiligabend. Junge, Junge, Junge. Passt auf euch auf. Sportlich bleiben bis nächste Woche. Ciao, ciao. Yo, 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 yo.